Lass sie noch da heraus, die eure Zutrennhefte. Wir schauen gleich noch was nach. Heute ist Diamantsutra Teil 2. Es sieht komplett kompliziert aus. Aber in Wahrheit ist es ganz einfach. Wenn wir das Hakuin Senji lesen, dann ist es 1:1 das Diamantsutra. Und ich werde jetzt hier und da, ist mir gerade aufgefallen, Bezug nehmen darauf, damit man da die Querverbindungen auch erkennen kann. Wir haben gestern gesprochen von der Getrenntheit und vom Berühren und vom Geben ohne Erwartungen. Sehr oft kommt das Wort Verdienste vor. Ein alter buddhistischer Begriff, das ist so ähnlich wie die goldenen Sterne im Karma-Buch. Also wenn man was Gutes macht, dann hat man einen Verdienst erworben und das hilft einem dann zu einer besseren Wiedergeburt irgendwann später. Ich hatte als Kind im katholischen Religionsunterricht auch so ein goldenes Sternebuch. Ich war immer stolz, wenn ich in der Kirche war und ein Sternchen bekommen. Aber irgendwo heißt es auch im Diamantsutra, sie reden sehr viel von Verdiensten, aber dann reden sie wieder, der Verdienst ist eigentlich ein Nichtverdienst. Doch irgendwie erstaunlich und schaut kompliziert aus, klingt kompliziert. Aber heute zum Beispiel, wenn man bei der Wanderung eine Flasche findet und aufliest, ja, dann ist das eine Handlung, die einfach in dem Moment passiert. Und nicht, weil diese Person Verdienste erwerben will für eine spätere Zeit, sondern die Flasche liegt da und es ist eine Selbstverständlichkeit, dass man es einfach mitnimmt, wenn der Mist herumliegt. Und die Erklärung dazu, da möchte ich euch ein paar Zeilen vom Thich Nhat Hanh vorlesen, ist sehr einfach und wir erkennen das auch, wenn wir in einer Session sind, dass wir mit der Zeit, also am ersten Tag sind wir noch sehr stark in dieser Getrenntheit, in unserem normalen Leben und dann immer mehr löst sich das auf und plötzlich denkt man auch für andere und man denkt für die Umwelt und so. Und der Thich Nhat Hanh hat das sehr schön formuliert. Wenn du erkennen kannst, dass alles mit allem anderen verbunden ist, dass keine einzige Erscheinung, kein Mensch, kein Lebewesen, kein Gefühl, kein Gedanke, kein materielles oder immaterielles Gebilde für sich alleine existiert, dann brauchst du Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft, eine liebevolle Einstellung, Verstehen und Mitgefühl gar nicht zu entwickeln. Du bist dann großzügig und hilfsbereit, ohne dir vorzustellen, diese Qualitäten wären etwas von dir und dem anderen Unabhängiges und existierten irgendwo anders, so dass du sie dort erwerben könntest. Und im Grunde steht es auch beim Hakuin, da sagt er doch, alle Tugenden, Barmherzigkeit und Sittlichkeit, alle gute Tat, Lobpreisung, Buddhas Läuterung und Übungen, sie alle ergeben sich aus der Praxis des Zazen. Nämlich aus der Erkenntnis der sogenannten Lehre, dass die Dinge an sich keine Substanz haben und sich dauernd verändern. Das ist ein seltsamer Ausdruck, die Lehre, und ein bisschen sperrig und komisch. Es gibt sehr viele andere Begriffe, die das Gleiche aussagen. Ku im Japanischen, Mu, Shunyata haben wir auch im Hanya Shinryu. Ich komme dann später nochmal darauf zurück und möchte aber jetzt nur noch ein paar Sachen klären, die vielleicht unverständlich sind und waren. Das erste ist, auf Seite 10, immer wenn wir das Diamantsutra anfangen zu rezitieren, gibt es diesen Vierzeiler. Mujo Jinjin Ninyo Ho, Hyakusen Mango Nansoku, Gakon Kenmon Tokujuji, Gangen Norai Shinjitsubi. Immer, auch wenn wir mittendrin anfangen, rezitieren wir das. Und was ist das anderes als wenn es Kaikyoge heißt, die Eröffnung des Dharma. Das ist der gleiche Text, nur auf Japanisch. Dieses Dharma unvergleichlich tief und unendlich zart, ist schwer zu begreifen, selbst in Hunderten und Tausenden und Millionen von Jahren. Wir können es jetzt sehen, jetzt hören, es jetzt annehmen und halten. Mögen wir die Wahrheit des Tathagata vollkommen verstehen und verwirklichen. Es sind 2, 4, 6, 7, 10, 14 Zeilen statt 4 Zeilen. Und das sieht man schon, dass das Chinesische sehr kompakte Sprache ist. Also damit beginnen wir immer die Rezitation. Wir haben gestern gelesen eine Passage, ihr erinnert euch vielleicht, Suputi, am Ende des letzten Zeitalters, nach dem Verfall der guten Grundsätze, wird es immer noch besonnene Männer und Frauen geben, die in Tugend verwurzelt sind. Sie werden die Wahrheit dieser Lehre erkennen. Aber diese Menschen haben ihre Tugend nicht nur unter einem Buddha oder zwei, drei, vier oder fünf Buddhas gestärkt, sondern unter unzähligen Buddhas und ihre Verdienste sind von jeglicher Art. Es geht dann weiter. Solche Männer und Frauen verfallen nicht der Idee einer Ichheit, einer Persönlichkeit, eines Wesens oder einer getrennten Individualität. Sie sind weder in der Vorstellung von einem Ding noch in der Vorstellung von einem Nicht-Ding gefangen. Das ist das, was wir gestern beim Thich Nhat Hanh gelesen haben, dass die Blume, die wir sehen, ist eine Vorstellung von einer Blume, ist ein Bild. Aber wenn man sagt, das ist nur ein Bild, ist das wieder nur ein Bild. Ja? Also sobald wir in diesen Extremen denken, ich denke auch, es ist auch von Merkmalen zum Beispiel die Rede, die Merkmale des Buddha. Und gerade jetzt ist so eine große Diskussion über die Black Lives Matter. Und so wichtig diese Bewegung ist, kippt sie manchmal ins Gegenteil. Also zum Beispiel, ich kenne zufällig die Besitzer der Mohrenapotheke. Ne? Und die benennen sich jetzt um. Und diese Apotheke besteht seit dem 14. Jahrhundert und hat früher geheißen zum guten Äthiopier, weil die afrikanische Medizin so hoch angesehen war. Und plötzlich hat ein Wort eine andere Konnotation und geht ins Gegenteil. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass das eine immer das Gegenteil bewirkt. Ja? Wenn man von Merkmalen redet. Aber ich will jetzt auf was anderes hinaus. Und zwar am Ende des letzten Zeitalters. Das ist das. Eine Idee, die ich besprechen möchte. Sie hatten nämlich auch die Idee der drei Zeitalter, so wie das goldene Zeitalter bei den Römern. War das erste Zeitalter zu Lebzeiten Buddhas das, wo die Lehre unverfälscht verstanden worden ist. Das zweite Zeitalter ist dann zwar mit sehr vielen praktizierenden und übenden und gut eingestellten Menschen, aber die Lehre ist nicht mehr so verstanden worden, wie es ursprünglich Buddhas gedacht hat. Und das dritte Zeitalter ist die Zeit der Degeneration, wo also nichts mehr wirklich verstanden wird. Und die ersten zwei Zeitalter sind entweder 500 Jahre oder 1000 Jahre. Und so Mitte, so zwischen 500 und 1000 nach unserer Zeitrechnung, waren die Menschen in China und dann später in Japan auch überzeugt, dass sie im Zeitalter der Degeneration leben. Die Japanisch hat das Mapo geheißen, also das letzte Zeitalter. Das dauert leider sehr lange, 10.000 Jahre. Wir leben mittendrin. Und dann ist quasi die Kraft dieses Buddhas vorbei. Die hat sich ausgelaugt und so. Und dann kommt der nächste Buddha. Also das war so die Idee. Es gab viele frühere Buddhas. Es kommt auch später vor der Dipankara Buddha. Das ist einer der 29 Buddhas, die vor Shakyamuni Buddha gelebt haben. Dann war Buddha Shakyamuni und der zukünftige Buddha heißt Maitreya. Wird auch oft dargestellt, auch Figuren, das sind eben meistens stehende Buddhas. Und es gibt auch irgendeine religiöse Bewegung, die sich Maitreya-Bewegung nennt, weil sie so eine Art Messias, Buddha sagen, er ist mitten unter uns und sie definieren auch, wer das ist. Also das ist diese Idee der drei Zeitalter. Aber auch in unserem Zeitalter gibt es Menschen, die die wahre Wirklichkeit erkennen können. Also es besteht für uns Hoffnung. So, was ist das Nächste? Ja? Das Nächste ist, wenn ich Buddhas Worte richtig verstehe, so gibt es keine Formulierung der Wahrheit, die höchste vollkommene Erleuchtung gelangt werden könnte. Ebenso wenig hat der Tathagata eine formulierte Lehre dir verbreitet. Und weshalb? Die Lehren, die der Tathagata verwirklicht hat und von denen er spricht, sind unfassbar und unaussprechbar. Weder sind sie, noch sind sie nicht. So kommt es, dass dieses Unaussprechbare die Grundlage aller Lehren ist. Und das ist schon quasi das Samenkorn des Zen. Weil in all diesen Zen-Geschichten versucht man immer, die Dualität der Sprache zu überwinden. Mit Taten, mit Erfahrungen, mit einer anderen Art des Denkens. Also wenn man mit Koans arbeitet, dann lernt man eine andere Art des Denkens. Es gibt ja immer die verschiedensten Arten des Denkens. Es gibt die juristische Art des Denkens und die medizinische und die therapeutische. Und wie heißt das vom Watzlawick? Wenn man einen Hammer hat, sieht alles wie ein Nagel aus oder so ähnlich. Also,
Da haben wir drei Kinder.
ja, also wenn man in einem bestimmten Denkmuster drinnen ist, dann sieht man alles durch diese Brille. Und das Zen versucht das zu überwinden und zu zerbrechen. Und deswegen sind die Koans manchmal so, manche Mantras auch sind so Wege, um so einen Sprung zu machen, woanders hin, zu einem anderen Verständnis. Also die Lehre ist eigentlich eine Nichtlehre, weil sie nicht ausgedrückt werden kann mit Worten. Da gibt es auch eine Geschichte vom Subhuti, und da wird Folgendes erzählt. Subhuti hat begriffen, was Lehre ist, mit zwei E. Dass es nichts gibt, außer der Relativität aller Dinge, die sich dauernd ändern und zusammenhängen. Eines Tages saß Subhuti im tiefen Samadhi unter einem Baum. Blüten regneten herab. Und die Götter flüsterten ihm zu: Wir loben dich für deine Unterweisung in der Lehre. Auch mit zwei E. Subhuti erwiderte: Aber ich habe nicht von Lehre gesprochen. Die Götter sagten: Wir haben auch nicht gehört, dass du von Lehre gesprochen hast. Das ist wahre Lehre. Und sie ließen noch mehr Blüten über den Subhuti niederregnen. Eine andere Geschichte, die auch mit dem Diamant-Sutra zusammenhängt und die auch zeigt, dass das Diamant-Sutra zu jener Zeit zwar eine sehr wichtige Schrift war, aber ich vermute, ich bin jetzt in der Geschichte nicht so bewandert, in der chinesischen, dass es einen Bruch gegeben hat zwischen denen, die das Diamant-Sutra studiert haben, so Art Theologen, und dazu ihre 300 Kommentare geschrieben haben, und die anderen, die gesagt haben, wir brauchen das alles nicht, diese Schriften. Sobald der Kopf bei einer Schrift ist, ist er schon fehlgeleitet. Habe ich noch eine interessante Geschichte gefunden. Ein Mönch sitzt in der Bibliothek. Der Bibliothekar sagt, kann ich dir helfen? Was machst du denn da? Der Mönch sagt, ich suche nach den Kommentaren des Diamant-Sutra. Der Bibliothekar sagt, kein Problem, bringt ihm 10 bis 12 Schriften, einen Stoß mit Kommentaren vom Diamant-Sutra. Der Mönch setzt sich hin und meditiert und tut nichts. Nach einer Weile kommt der Bibliothekar und sagt: Na, haben Sie dir geholfen? Hast du es auch gut lesen können? Kann ich dir noch was erklären? Der Mönch sagt: Nein, danke. Er richtet sich auf in voller Größe und sagt: Das ist es, was ich gesucht habe. Also er hat etwas anderes gefunden und nicht das Diamant-Sutra. Und solche Geschichten gibt es dauernd. Also vielleicht erzähle ich morgen noch die Geschichte vom Toksan, dass dürfte so eine Bewegung gewesen sein zwischen denen, die über etwas geredet haben und denen, die es praktiziert haben. Und diese Dualität gibt es ja auch heute noch. Es gibt ja unglaublich viele Menschen, die über Zen so viel gelesen haben und alles wissen und nur mit dem Kopf von der Lehre sprechen und von der Soheit und bla 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 bla. Aber man merkt, da ist nichts dahinter, da ist keine Substanz, also keine Erfahrung. Ja, das war diese Geschichte. Dann geht es weiter. Suhuti, würde jemand, der in den Strom des heiligen Lebens eingetaucht ist, zu sich selber sagen, ich bin in den Strom des heiligen Lebens eingetaucht? Nein, Weltverehrter, denn in den Strom des heiligen Lebens eintauchen ist nur ein Name, eine Bezeichnung. Es gibt kein Eintauchen in den Strom des heiligen Lebens. Der Suchende, der weder Form, Klang, Duft, Geschmack, Berührung noch irgendeiner anderen Sinneswahrnehmung Beachtung schenkt, der kann Eintaucher in den Strom des heiligen Lebens genannt werden. Sagt einer, der auf dem Weg ist und nur noch einmal wiedergeboren wird zu sich selber, ich werde nur noch einmal wiedergeboren. Nein, Weltverehrter, denn nur noch einmal wiedergeboren werden ist lediglich eine Bezeichnung. Es gibt kein Sterben und es gibt keine Geburt. Wer das erkennt, wird einmal Wiederkehrer genannt. Sagt ein Weiser, der nicht mehr als Sterblicher wiedergeboren wird zu sich selber, ich werde nicht wiederkehren. Nein, Weltverehrter, der Nicht-Wiederkehrer ist nur eine Bezeichnung. In Wirklichkeit gibt es kein Nicht-Wiederkehren. Deshalb wird er Nicht-Wiederkehrer genannt. Sagt ein Heiliger zu sich selber, ich bin ein Heiliger. Das ist auch eine alte buddhistische Idee vom im Strom eintauchen, was an sich eine sehr schöne Idee ist. Und es bedeutet, wenn man seinen Weg gefunden hat, sucht man keinen anderen Weg mehr. Und manche von euch haben euren Weg gefunden. Innerhalb des Weges noch einen speziellen Weg, manche. Und das bedeutet in den Strom tauchen. Man kann nicht mehr runterfallen quasi. Man ist nicht mehr von hunderttausenden Zweifeln geplagt. Soll ich das tun, soll ich das tun? Sondern das ist mein Weg. Ich meditiere jeden Tag, das ist mein Weg. Oder ich gehe in Zendo jede Woche, das ist mein Weg. Und die erste Stufe der Heiligkeit bedeutet den Eintritt in den Strom aller derer, die das erkannt haben. Das bedeutet, keine großen Zweifel mehr zu haben. Vielleicht hat man die hier und dort einen Zweifel, aber am Weg selber weiß man, ich bin da, ich gehe jetzt. Und mit jedem Schritt, den ich gehe, entfaltet sich der Weg vor mir. Und in irgendeiner Form hat man in dieser ersten Stufe der Heiligkeit eine Erfahrung gemacht des Nicht-Getrenntseins. Durch eine Funktion, die man vielleicht hier gemacht hat, durch ein Koan, durch ein Mantra, durch eine Erfahrung in der Natur zum Beispiel. Also irgendwo eine Erfahrung, dass man weiß, es gibt diese Erfahrung der Einheit. Aber nach dem Diamant-Sutra würde man sagen, sie hat keine Substanz. Natürlich. Manche brüsten sich damit, ich bin erleuchtet oder ich bin ein Heiliger. Vielleicht war er oder sie das eine Sekunde lang. Vielleicht hat er einmal so eine Erfahrung gehabt. Das ist schon irgendwie ganz schön, ist ein Fortschritt. Damit hat man dann keine Zweifel mehr. Man weiß, es gibt eine Erfahrung, wo man diesen großen Körper, wie der Diamantsutra das sagt, ja, grenzenlos, großer Körper, ohne Anfang und ohne Ende, wo man das erfahren hat. Das ist die erste Stufe der Heiligkeit. Die zweite Stufe der Heiligkeit nennt man im alten Buddhismus einmal Wiederkehrer. Ja, nach der Definition hat dieser Mensch eine große innere Kraft entwickelt und seine Süchte überwunden. Also wenn ihr noch Kaffee trinkt oder Alkohol, dann seid ihr nicht dabei. Die dritte Stufe der Heiligkeit ist der Nichtwiederkehrer. Also dieser wird nicht mehr wiedergeboren. Das ist eigentlich eh schon das Oberste. Und im Mahayana ist dann das dort, dass man von dort aus den Bodhisattva-Weg geht, eben für andere da ist. Und im ganz alten Buddhismus gibt es dann noch die vierte Stufe der Heiligkeit, das ist der Buddha. Der Buddha ist der, der hier auch Tathagata genannt wird. Was bedeutet Tathagata? Das bedeutet, der so kommt und so geht. Oder man könnte auch sagen, der von nirgends gekommen ist und nirgends hingeht. Also jemand, der unbelastet ist von allem, was in der Vergangenheit ist. Von all seinen Erfahrungen und von all seinen karmischen Wirkungen und von allem, was wir als Rucksackerl alle mit uns mittragen. Und vielleicht während eines Sessions ein bisschen wird der Rucksack leichter und dann geht man wieder raus. Dann legt einem wieder irgendjemand einen Riesenstein hinein in diesen Rucksack. Ja. Wo war ich denn schnell? Beim Tathagata, genau. Gata ist gehen und Agata ist kommen. Und Tatha ist so. Und damit bezeichnet man einfach den nicht zu bezeichnenden. Man könnte das auch so sagen. Der, der keinen Namen hat, der ist Tathagata. So, was ist der nächste Punkt? Ja, noch etwas, natürlich. Wenn jemand sagt, ich bin ein Heiliger, nehme ich an, werdet ihr auch etwas skeptisch sein. Aber es gibt unzählige Gurus, die sagen, ich bin ein Guru oder ich bin ein großer Zen-Meister oder ich bin ein großer Heiliger und ich werde euch alle heilen und ich werde euch alle ins Paradies bringen. Also es gibt solche Menschen. Und man spürt schon als normaler Sterblicher, dass da ein Riesenego dahinter steht und dass der die Ichheit und die Persönlichkeit sicherlich nicht überwunden hat. Zur Lehre möchte ich den Thich Nhat Hanh wieder vorlesen. Da passt das immer so schön in Worte. Achso. Entschuldigung, den anderen. Entschuldigung. Jetzt gibt es noch einen Punkt, der euch sicher sehr seltsam vorgekommen ist. Wer nur vier Zeilen dieses Sutra rezitiert, verbreitet und der hat viel mehr Verdienste angehäuft als alle, die sieben Schätze in 3000 Galaxien und Sandkörner in Ganges gezählt haben, Verdienste und so weiter. Das muss man unter zwei Aspekten sehen. Der erste ist rein weltlicher Natur. Das Diamantsutra steht am Anfang des Mahayana-Buddhismus. Und im alten Buddhismus gab es immer einen Spezialmönch, der sich alles gemerkt hat und zuständig war für die Überlieferung der Sutren. So eine Art Ananda. Ne? Also der Ananda, sagt man vom Buddha, der hat sich alles gemerkt, auswendig. Und er gab es einen im Kloster, der dafür zuständig war. Im Mahayana, was ja eine Laienbewegung war, gab es solche Priester nicht. Und deswegen ist es zum Überleben dieser Bewegung notwendig gewesen, dass viele Menschen die Sutren wiederholen, kopieren, aufschreiben und für die Verbreitung sorgen. Das ist der rein weltliche Aspekt. Der zweite Aspekt ist ein interessanter, der sich nicht sofort erschließt. Weil wovon handelt denn das Diamantsutra? Das Diamantsutra handelt davon, dass die Dinge keine Ichheit, kein Selbst, keine Persönlichkeit haben, keine Substanz, dass sie zusammengesetzt sind, dass sie vergänglich sind. Und man kann dann die besten Absichten haben, wenn man nicht diese Wirklichkeit begriffen hat, die da in diesem Diamantsutra niedergelegt worden ist, dann kann jede Lehre nur eine Irrlehre sein, weil sie auf der falschen Substanz aufbaut. Das ist so wie, es gibt Menschen, glaube ich, kenne mich da nicht aus, aber es gibt Menschen, die sehr gerne Menschen helfen, die ein sogenanntes Helfersyndrom haben. Also die auch in einer Art Abhängigkeit zu den Personen stehen, denen sie helfen. So etwas soll es geben. Besser wäre es, sie haben keine solche Abhängigkeiten, sondern sie sind eine abgerundete, unabhängige Persönlichkeit, die gerne anderen Menschen hilft. Und so ähnlich ist es auch mit diesem Sutra. Wenn man diese Lehre und diese Nicht-Ichheit nicht erfahren hat und darüber spricht, über irgendetwas, wie das Leben ist oder Vergänglichkeit ist oder was so, dann wird es nie so ganz authentisch sein. Und das steckt dahinter, dass dieses Sutra so wichtig ist, weil die Lehre dieses Sutras so wichtig ist. Nicht, dass das Sutra so toll ist oder der Verfasser dieses Sutras so toll ist, sondern dass der Inhalt so wichtig ist, dass man erkennt, dass die Wirklichkeit keine Substanz hat und sich dauernd verändert. Das steckt eigentlich dahinter. Glaube ich, meine Interpretation. Ja, und zum Schluss möchte ich euch noch noch ganz kurz einen Sprung noch einmal zurück zum Tathagata. Das haben wir auch im Hakuin Senji Sasen Wasan. Wer ihn beschreibt, der nimmt als Gestalt die Gestalt des Gestaltlosen an und sein Gehen und Kommen geschieht nirgends, wo er ist. Das ist der Tathagata. Der nimmt als sein Denken das Denken des Nichtdenkens an und sein Singen und auch sein Tanzen sind die Stimme der Wahrheit. Also alles, was er ausdrückt, in diesem Moment ist die Stimme der Wahrheit, weil er seine Abhängigkeit eher, immer sage ich eher, und wir sind mehr Frauen hier, eine Sie, Tathagata gibt es sicher auch, also weil sie ihre Abhängigkeit abgelegt hat. So, und zum Schluss jetzt noch den Text von Teach. Betrachte deine beiden Hände. Die rechte Hand hält und greift zu. Sie führt das Werkzeug, öffnet die Tür. Aber sie vergleicht sich niemals mit der linken. Und die linke ist nicht eifersüchtig oder ärgerlich. Niemals fühlt sie sich diskriminiert durch die rechte Hand. Eine Blume besteht aus allen anderen Elementen, aus der Sonne, den Wolken der Erde. Auch der Buddhismus besteht nur aus Nicht-Buddhismus-Elementen. Der Buddha, der Siddhartha selbst und seine bekanntesten Schüler waren keine Buddhisten. Das Selbst, der als selbst empfundene Zustand, besteht ganz und gar aus allen anderen Elementen. Da muss ich kurz unterbrechen. Ich habe mich erinnert, in den 90er Jahren gab es einmal eine Titelgeschichte im Spiegel. Es gibt kein Ich. Ne? Also die Hirnforscher, ich kenne mich nicht aus, aber sie haben nach dem Sitz des Ich gesucht und haben es nicht gefunden. Und insofern ist es schon sehr erstaunlich, wie so uralte Lehren heute wieder bestätigt werden. Wir vergessen oft, dass der Mensch eine Kreatur ist, die sich aus dem Tier, Pflanzen und Mineralien reich entwickelt hat. Wir meinen manchmal, wir können tun, was wir wollen und alles auf diesem Planeten gehört uns. Haben wir eine Vorstellung darüber, was ein Mensch wirklich ist? Wenn wir die Umwelt schützen, schützen wir damit uns selbst. Das Lebende besteht auch aus Nichtlebenden. Die Grenze zwischen Lebenden und Anorganischen ist fließend. Da gibt es keine scharfe Trennungslinie. Können wir unseren Alltag so leben, dass unser Verständnis für die Beziehung zwischen Lebenden und Nichtlebenden wächst? Wenn wir jemanden lieben, denken wir, dass die Person ihr ganzes Leben bei uns bleiben wird. Wir sehen nicht ihre vergängliche Natur. Und wenn sie eines Tages stirbt, dann leiden wir. Das Gleiche denken wir von uns selbst. Noch existieren wir, aber eines Tages werden wir nicht mehr leben. Wenn wir im Herbst die abgefallenen Blätter am Boden sehen, macht uns das traurig. Wenn wir aber tief schauen, dann sehen wir, dass dies nur Erscheinungen sind, die so aussehen, als würden sie sterben. Die Blätter sind nicht tot und ihre wahre Natur geht über diese Begriffe hinaus. Sie werden Erde, um später wieder Blätter oder Blumen zu werden. Wenn ich sage, ich habe nur dieses eine Leben, so ist das falsch. Mein Leben ist unbegrenzt. Ich bin meine Kinder und meine Kinder sind ich. Wir zitieren das Studio Mohansen dann noch.
Oh, no.